Deutschlandfunk, der Tag.
Gerade wenn man die sozialdemokratische Geschichte kennt, dann weiß man, dass für uns alle und für uns auch in der Spitze der SPD ein solch frustrierendes Ergebnis nicht der Grund dafür ist, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, jetzt erst recht.
Das klingt ja mal nach einem großen Aufbruch bei der SPD, nach dieser, man kann es nicht anders sagen, vergeigten Europawahl. Und einigen in der Partei reicht es jetzt auch offenbar langsam. Die wollen, dass sich wirklich was ändert. Und da wird auch die Kritik am Kanzler Scholz durchaus etwas lauter hinter den Kulissen. Da wollen wir heute mal in die Analyse gehen und uns genauer angucken, was läuft schief bei der SPD, wie groß ist die Krise und jetzt auch die internen Auseinandersetzungen. Und haben die Genossen eigentlich eine Strategie, wie sie ihre Wähler, die in großer Zahl weglaufen, wieder begeistern und wieder zurückholen wollen? Und wir sprechen über Atomwaffen. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat heute einen Bericht veröffentlicht und demnach gibt es immer mehr konkret einsatzbereite Atomsprengköpfe und die werden auch immer moderner. Was das bedeutet, das hört ihr auch heute in der Tag am 17. Juni 2024 mit mir, Josephine Schulz. Hi.
Eine Partei, die in alle Richtungen verliert, die muss sich fragen, ob sie eigentlich noch irgendein Profil hat.
Sigmar Gabriel, der spart jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt mit Kritik an seiner Partei, obwohl er natürlich selbst jahrelang in höchsten Positionen war, als es auch schon immer weiter bergunter ging für die SPD. Aber unabhängig davon hat er natürlich irgendwie einen Punkt. 13,9% bei der Europawahl für die Sozialdemokraten. In alle Richtungen sind die Wähler abgewandert. Das ist für diese alte Volkspartei echt ein richtiges Desaster. Oder Kevin Kühnert, der hat es als Kränkung für den Stolz der Sozialdemokratie bezeichnet. Und es beginnt jetzt auch so langsam zu brodeln in der Partei, dass sich wirklich mal was ändern muss. Im Präsidium, in der Fraktion, da gab es Treffen in den vergangenen Tagen und da soll doch ziemlich viel Unmut laut geworden sein. Unter anderem auch gegen Olaf Scholz.
Ich glaube, die SPD und der Kanzler müssen sich jetzt gemeinsam überlegen, wie man die Stimmung in der Ampel dreht. Und dafür muss der Kanzler auch ganz stark auf seine Partei hören.
Das erwartet der Juso-Vorsitzende Philipp Thürmer. Aber da bleiben schon noch ein paar Fragen offen. Zum einen, wie macht man das, die Stimmung in der Ampel und ja vor allem auch bei den Wählern drehen? Und in welche Richtung eigentlich? Da gibt es nämlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen in der SPD. Die einen, die mehr nach links wollen, also härtere Kante gegen Superreiche, gegen Spekulanten und so weiter, mehr Umverteilung. Und die anderen, die sagen, nee, mehr Fokus auf die Mittelschicht und nicht auf Sozialleistungen. Kann ich drüber sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Hallo Frau Münch, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Schulz.
Frau Münch, was ist Ihr Eindruck? Wie groß ist die Krise in der SPD jetzt nach dieser Europawahl?
Also ich würde schon sagen, die Krise ist da, vor allem ja auch in Kombination mit den anstehenden Beratungen über den Haushalt. Also es ist nicht allein die Europawahl, die könnte man ja noch abtun als eine sogenannte Wahl zweiter Ordnung. Sprich, die nehmen die Leute nicht so ganz ernst, da probiert man mal was Neues aus, da probiert man kleine Parteien oder bleibt zu Hause. Aber so kann man sich da nicht mehr rausreden und die SPD steht ja dann noch unter dem Druck, dass man sich positionieren muss und diese Anforderungen an den Kanzler ja größer werden.
Stichwort Kanzler, man hört, dass da jetzt intern die Kritik gegen den Kanzler und die Parteispitze lauter wird oder sich mehr in diese Richtung richtet. Ist der Kanzler die richtige Adresse für diese Kritik? Also hat er maßgeblich Schuld, dass die SPD jetzt auch bei dieser Europawahl so schlecht dasteht?
Also zumindest ist er mit in einer starken Verantwortung schuld. Da haben schon mehrere dazu beigetragen. Ich würde sagen, ein Großteil der Funktionärsebene und natürlich auch neben der Partei dann ja auch die Fraktion. Aber dadurch, dass sich Olaf Scholz hat eben auch plakatieren lassen mit Katharina Barley, die sicherlich auch nicht die allerbeste Figur abgegeben hat als Spitzenkandidatin bei der Europawahl, steht er natürlich mit in der Verantwortung. Und vor allem dadurch, dass er ja weiß, dass ein Teil der Kritik ja auch ganz viel damit zu tun hat, dass er nennen wir es mal, einen überheblichen Eindruck macht in der Kommunikation, dass er nach außen, obwohl er schon oft, sei es aus der Bevölkerung, den Medien und natürlich der Parteien, der Fraktion darauf hingewiesen worden ist, dass dieses Bild des alles wissenden Olaf, der die anderen an seinen Geheimnissen aber nicht teilhaben lässt, dass das nicht gut ankommt. Also da hätte er schon mal drauf reagieren können.
Weil Sie jetzt auch den Punkt Kommunikation ansprechen, der SPD-Politiker Axel Schäfer, der war heute im Deutschlandfunk im Interview zu Gast und hat gesagt, es gebe den Eindruck in der Bevölkerung, die SPD würde sich nicht genug kümmern um die, ich sag mal, kleinen Leute, die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber dieser Eindruck wäre falsch und auch die Regierung würde eigentlich gute Arbeit machen. Das heißt auch eher ein Kommunikations- als ein Umsetzungsproblem, das er in dem Fall auch ein Stück weit bei Olaf Scholz sieht. Würden Sie ihm da recht geben, also Kommunikation als das zentrale Problem im Vergleich zur realen Politik?
Also ich finde, da macht man es sich zu einfach. Das hört man ja oft. Das hören wir eigentlich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass die Bundesregierung vor allem ein Kommunikationsproblem habe. Das ist meines Erachtens nicht das gesamte Spektrum. Mhm. Es werden Themen besetzt, die bei einem nennenswerten Teil der früheren SPD-Wählerschaft als nicht relevante Themen betrachtet werden, beziehungsweise, was noch fast noch schlimmer ist oder genauso schlimm ist, man hat den Eindruck, also diejenigen, die früher eigentlich fast automatisch die SPD gewählt haben, was zugegebenermaßen aber schon ein bisschen her ist, sehen im Grunde nicht mehr, dass sie wirklich außer in der Rhetorik noch Teil der SPD-Ansprache sind. Natürlich hören wir ständig, ja, man müsse sich um die hart Arbeitenden kümmern. Das können die Leute nicht mehr hören, diese Sprüche. Das sind Sprüche, weil in der tatsächlichen Betrachtung kommt bei ganz vielen Leuten an, ja, dass man zum Beispiel mit Blick auf das Thema Bürgergeld sich eben dann doch auch um Leute kümmere, die eben nicht hart arbeiten. Und das ist natürlich eine unbequeme Wahrheit für die SPD, die gerne Wohltaten vielleicht auch größer verbreitet. Und wir stellen fest, dass für Deutschland das gilt, was auch für andere europäische Staaten gilt. Dort, wo der Sozialstaat gut ausgebaut ist, sind die Leute dann sehr empfindlich, wenn von diesem Sozialstaat auch diejenigen profitieren, die nicht an seinem Erhalt und seinem Aufbau mitgearbeitet haben. Also sprich, wenn man Wohltaten zu schnell auf andere ausweitet und es trifft dann eben, diese Einschätzung trifft dann insgesamt Migranten, Flüchtlinge, vor allem aber die Flüchtlinge aus der Ukraine, wo die Leute nicht so recht nachvollziehen können, warum die eigentlich auch relativ schnell in Vorteile, zu Vorteilen kommen oder zu Gewährleistungen und natürlich eine ganz große Kritik auch, dass Menschen Bürgergeld empfangen und gleichzeitig aber Schwarzarbeit betreiben würden. Selbst wenn das nicht so ganz hohe Zahlen sind, die Wahrnehmung ist die, dass da der Sozialstaat im Grunde zu viele bevorteilt und nicht genügend auf diejenigen achtet, die eben tatsächlich zu seinem, ja, im Grunde die Steuern bezahlen. Und das ist eigentlich für die SPD natürlich eine schwierige Botschaft, weil dann muss sie differenzieren. Und dann kommt sie ganz leicht in ein Fahrwasser, in dem die CDU/CSU ja schon viel länger unterwegs sind.
Aber das finde ich ganz spannend, dass Sie das jetzt sagen, weil das deckt sich auch sehr mit einigen Wortmeldungen aus der SPD, zum Beispiel wie Sigmar Gabriel, der auch gesagt hat, die SPD soll sich eher auf die konzentrieren, die arbeiten gehen und nicht auf die, die soziale Leistungen beziehen. Aber es gibt ja auch die anderen in der SPD, die sagen, die SPD sei nicht links genug, ist zu sehr in die Mitte gerutscht, kämpft in der Regierung nicht genug für das Soziale. Und auch das, was Sie jetzt angesprochen haben, klingt jetzt nicht sozusagen nach einem klassisch linken Profil einer internationalistischen Partei. Ich spitze das jetzt sehr zu, ein bisschen pathetisch, ne? Aber alle, denen es nicht so gut geht, gegen das Kapital. Also das ist nicht der richtige Kurs für die SPD, sich wieder auf diesen Grundsatz zu beziehen.
Also wir stellen schon länger fest, auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten, dass diejenigen, die früher sozialdemokratische oder sozialistische Parteien gewählt haben, das nicht mehr tun und zu den Rechtspopulisten oder zu den Rechtsextremisten übergehen. Und zwar genau aus diesem Grund, weil die Leute die Befürchtung haben, die wollen jetzt nicht, dass man Flüchtlinge unter Brücken schlafen lässt. Um Gottes Willen, das nicht. Aber die wollen eine Differenzierung. Und die wollen nicht, dass gerade in Zeiten, wo Ressourcen knapp werden, auch Menschen Vorteile davon haben, die keinen Beitrag leisten und die auch irgendwie den Eindruck erwecken könnten oder erwecken, dass sie auch weiterhin nicht die Absicht haben, einen Beitrag zu leisten. Also das ist nicht spezifisch Deutsches. Mhm. Das erklärt im Grunde insgesamt den Niedergang der Sozialdemokratie, nur dass es die deutschen Sozialdemokraten eben nicht gern wahrhaben wollen, weil man sich eben in der Pflicht fühlt, international die Benachteiligten zu unterstützen, weil man nicht per se migrationsfeindlich sein will. Und das muss man ja auch nicht sein. Also man könnte schon diejenigen unterstützen wollen, die die Hilfe tatsächlich benötigen, aber eben gegenüber den anderen etwas schärfer auftreten. Aber dann hat man wieder das Problem, wie unterscheidet man sich dann eigentlich noch von den Unionsparteien? Mhm.
Aber wenn Sie jetzt sagen, beispielsweise eine sehr liberale Zuwanderungspolitik, all das sollte vielleicht nicht unbedingt das sein, worauf die SPD ihren Fokus legt. Was sollte denn dann das sein, worauf die SPD in Fokus legt? Da sagen ja auch viele, das ist eigentlich gar nicht mehr erkennbar, wofür die SPD noch steht. Weil in meinem Kopf würde ich jetzt denken, klassische sozialdemokratische Vorhaben wären, weiß nicht, Steuergerechtigkeit, eine Vermögenssteuer oder Abschaffung der unterschiedlichen Behandlung im Gesundheitswesen, dann eine wirklich soziale Wohnungspolitik. Von all dem hat man jetzt auch nicht wirklich viel gesehen in der Koalition mit der SPD. Also was würden Sie sagen, was wären denn Punkte, auf die sich die SPD konzentrieren müsste?
Also die Schwierigkeit, in der die SPD steckt, sieht man ja schon daran, dass sie im Grunde ja auch in alle Richtungen Stimmen verloren hat. Also sie ist eine Partei, die an Bündnis Sarah Wagenknecht, an die AfD und an die Union verloren hat und natürlich ganz stark an die Nichtwähler. Das zeigt ja schon, dass im Grunde die Leute selber gar nicht mehr so recht wissen, wofür die SPD steht. Und dann kommt immer, aber eben nur als Ankündigung, ja, wir kümmern uns um die Rechtschaffenden und die Hartarbeitenden. Und die erkennen das nicht so recht. Die sehen nicht, dass diejenigen, die arbeiten gehen und unter steigenden Mieten ächzen, dass die tatsächlich einen Vorteil haben von ihrem zur Arbeit gehen. Sie erkennen nur, dass diejenigen, die nicht arbeiten gehen, Bürgergeld beziehen, dann womöglich die Miete bezahlt bekommen. Also das sind Ungerechtigkeiten in der Art und Weise, wie sozialpolitische Wohltaten verteilt werden. Und das ist etwas, woran die SPD eigentlich um dieser Klientel Gerechtigkeit zu tun, ansetzen müsste. Aber das ist wiederum etwas, was vom linken Teil der SPD und gerade auch die SPD-Bundestagsfraktion ist ja durchaus von vielen eher links zu verordnenden Kräften seit der letzten Bundestagswahl besetzt. Die tragen das nicht gerne mit, weil sie die SPD völlig anders wahrnehmen.
Weil Sie jetzt die Linken in der SPD angesprochen haben, die linke Gruppe erhöht jetzt auch den Druck und will ein Mitgliedervotum über den Haushalt machen. Das hatten Sie ganz am Anfang nochmals die große Zerreißprobe angesprochen. Da steht ja zur Debatte, dass es große Einsparungen auch im sozialen Bereich geben könnte. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, finden Sie das den falschen Weg oder nicht nachvollziehbar, jetzt an dem Punkt aus linker SPD-Seite den Druck zu erhöhen über so ein Mitgliedervotum?
Also aus deren Sicht ist es natürlich nachvollziehbar. Man macht sich Sorgen um die nächste Bundestagswahl. Der Bundestag wird kleiner werden. Man weiß, dass weniger SPD-Abgeordnete deutlich weniger in den Bundestag einziehen. Und jetzt strampelt man mit allen Bemühungen und versucht irgendwie zu retten, was zu retten ist. Und in der Logik derer geht es dann darum, einfach noch mehr zu verteilen. Meines Erachtens ist das nicht die richtige Logik für die SPD, weil die Leute anders drauf blicken. Die wollen nicht, dass alle von allem mehr bekommen, weil den Leuten ja klar ist, dass Geld nicht beliebig vermehrbar ist. Gerade in Zeiten der Wiederstärkung der Bundeswehr, der Unterstützung der Ukraine und der Energiekrise. Also insofern glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Im Grunde wäre vermutlich der richtige Weg zu sagen, wir treten für diejenigen ein, von denen wir tatsächlich sagen können, das ist typische sozialdemokratische Klientel. Menschen, die einen Bildungsaufstieg gemacht haben, Menschen in der Industriearbeiterschaft, im Gewerbe und wo auch immer, denen wollen wir wieder mehr Perspektiven geben. Die Perspektive, dass es sich lohnt zu arbeiten und dass man sich seine Miete leisten kann und dass man in diese Hinsicht sozialpolitische Maßnahmen konzentriert, aber eben weggeht von diesen Wohltaten für alle, egal wie lang und ob sie jemals zu diesem deutschen Sozialstaat beigetragen haben oder nicht.
Auf der anderen Seite denke ich mir auch so ein Stück weit, also der Einbruch der SPD hat ja eigentlich nach der Regierung Schröder begonnen, nachdem eine große breite Masse gesagt hat, okay, die SPD ist eigentlich gar keine soziale Partei mehr, sondern das Gegenteil, wenn jetzt von dieser Legislatur, von dieser SPD-geführten Regierung dann am Ende wieder bleibt, dass es eine Regierung ist, die am Sozialstaat gespart hat, Könnte das der SPD nicht noch zusätzlich das Genick brechen, weil sie wieder den Beweis erbracht hat, in der Regierung macht sie genau das Gegenteil von dem, was sie ankündigt, nämlich keine Umverteilung?
So könnte man es interpretieren. Aber wenn wir genauer auf diese damalige Agenda 2010 von Schröder achten, dann ging es nicht, die Kritik von ganz vielen Bürgern und Wählern hat sich nicht unbedingt gegen diese Sparmaßnahmen gerichtet, sondern die Kritik hat sich damals zu Recht meines Erachtens dagegen gerichtet, dass nach einem Jahr, damals hat man immer vom Hartz-IV-Bezug gesprochen, dass nach einem Jahr Arbeitslosigkeit alle in diesem Hartz-IV-Bezug gelandet sind. Also im Grunde ist es eigentlich was Ähnliches. Es ist auch damals als Ungerechtigkeit empfunden worden, dass man über Jahrzehnte als Arbeitnehmerin, als Arbeiter hineingezahlt hat in eine Arbeitslosenversicherung und am Schluss nach nur einem Jahr Arbeitslosigkeit genauso schlecht gestellt worden ist wie andere. Wir hatten damals genau dieselbe Gerechtigkeitsdebatte, die wir jetzt wieder haben, nämlich, dass man sagt, wir wollen eine Differenzierung, eine stärkere zwischen denjenigen, die einen Beitrag leisten zum Wohlergehen dieses Landes und denjenigen, die das nicht tun.
Und eine Frage würde ich Ihnen zum Schluss gerne noch stellen zu Olaf Scholz. Glauben Sie, er ist noch der Richtige, um die Partei in den nächsten Bundestagswahlkampf zu führen? Auch da weiß ich nicht, ob sich da jetzt schon eine Debatte andeutet. Die meisten sagen ja, Olaf Scholz ist unangefochten. Aber was ist Ihre Meinung?
Also er kann sicherlich seine SPD in die Wahlen hineinführen. Ich bezweifle nur, dass sein Weg nochmal ins Bundeskanzleramt führt.
Abrüstung, das scheint ein Thema der Vergangenheit zu sein. Gemeinsame Verträge und dergleichen mehr. Aktuell dreht sich alles nur noch um das Thema Aufrüstung. Und das gilt auch für Atomwaffen. Wenn man den neuesten Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI liest, da heißt es zwar, insgesamt sei die Zahl der Atomsprengköpfe in der Welt zurückgegangen, aber das hat weniger mit Abrüstung zu tun, sondern eher damit, dass quasi veraltete Atomwaffen ausgemustert werden und stattdessen modernisieren die Länder ihre nuklearen Waffensysteme und es gibt auch immer mehr akut einsatzbereite Atomwaffen. Der SIPRI-Forscher Dan Smith schildert die Entwicklung in dem Bereich so.
Da geht es um mehr Präzision, um größere Reichweiten oder mehr Sprengköpfe pro Rakete. Atomwaffen sollen besser versteckbar sein, um sie überlebensfähiger zu machen. Großbritannien zum Beispiel hat eine neue Generation von U-Booten bestellt, nachdem es zuvor eine neue Generation von Raketen bestellt hat. Das ist ein fortlaufender Prozess, die Bestände stehen niemals still.
Und damit einher geht dann auch immer die Frage, bringt diese sogenannte atomare Abschreckung mehr Sicherheit? Verhindert sie, dass Kriege zu Weltkriegen werden? Oder ist diese Dynamik im Gegenteil total gefährlich? Und es wäre dringend Zeit, sich mal wieder Gedanken um Abrüstung zu machen, auch wenn das aktuell natürlich super unrealistisch scheint. Ich habe mich zu dem Thema verabredet mit Malte Götzsche. Er ist Physiker und naturwissenschaftlicher Friedensforscher und er leitet am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung die Gruppe Science for Nuclear Diplomacy. Herr Götzsche, mehr einsatzbereite Atomwaffen, was bedeutet das konkret?
Ja, es gibt Atomwaffen, die direkt auf ihren Trägersystemen montiert sind, also den Raketen, den Flugzeugen oder den U-Booten. Und das sind die sogenannten einsatzbereiten Atomwaffen. Das heißt, diese Waffen, die können in kürzester Zeit eingesetzt werden. Gegenüber dem stehen dann die nicht einsatzbereiten Atomwaffen. Die befinden sich zum Beispiel in Lagern und müssten erst auf die Trägersysteme montiert werden, um eingesetzt werden zu können. Das heißt, es ist durchaus sehr besorgniserregend, wenn die Anzahl dieser einsatzbereiten Atomwaffen steigt, weil das dann eben auch bedeutet, dass es in kurzer Zeit zum Einsatz kommen kann, sobald er denn befehlt werden würde.
Und bedeutet das auch, dass sich die Länder eher darauf vorbereiten?
Die Länder bereiten sich sicherlich darauf vor. Das ist an sich erstmal nichts Neues. Also insbesondere die USA zum Beispiel haben schon seit langer Zeit einsatzbereite Sprengköpfe und es gibt die Frühwarnsysteme in den Kernwaffenstaaten, die rund um die Uhr den Globus beobachten, um zu detektieren, ob gegebenenfalls Atomwaffenangriffe stattfinden. Das heißt, die Reaktionszeiten in den Fällen wäre immer sehr kurz, aber es ist trotzdem besorgniserregend, weil diejenigen, also in der Regel die Staatsoberhäupter, die den Einsatz von Atomwaffen befehlen, müssten nur sehr, sehr wenig Zeit haben, um diese Entscheidung zu treffen. Und es hat in der Vergangenheit auch immer wieder Fehlalarme gegeben, wo diese Frühwarnsysteme sich getäuscht haben, wo gar kein Atomwaffenangriff stattgefunden hat. Und insofern muss man auch sagen, ist da eine erhebliche Portion Glück dabei, dass tatsächlich richtige Entscheidungen getroffen werden.
Insgesamt ist es ja aber laut diesem SIPRI-Bericht so, dass die Zahl der Atomwaffen insgesamt zurückgegangen ist, weil viele Staaten Altbestände, ich sag mal, verschrotten. Ist das zumindest eine gute Nachricht, dass am Ende doch mehr verschrottet werden als neue dazukommen?
Das ist eine gute Nachricht. Das ist ja auch nichts Neues, weil während des Kalten Krieges eben die Kernwaffenbestände so hoch waren, dass im Prinzip die keinen Zweck heute erfüllen können. Insofern ja, aber demgegenüber stehen wirklich sehr negative Entwicklungen. Also einmal der völlige Zerfall der Rüstungskontrollarchitektur. Es gibt im Wesentlichen keine Rüstungskontrollverträge mehr, die derzeitig aktiv sind. Die prominente politische Rolle, die Kernwaffen zugeordnet wird, und vor allem die Modernisierung von Staaten, ihrer Kernwaffenarsenale. Da wird sehr viel Geld investiert, um die Kernwaffen noch wirkmächtiger zu machen, als sie nicht eh schon sind.
Bei diesem letzten Punkt würde ich gerne mal nachfragen, weil ich glaube, viele, mich eingeschlossen, assoziieren Atomwaffen immer noch mit dem, was man in Hiroshima und Nagasaki damals gesehen hat, diese unfassbare Katastrophe. Aber natürlich hat sich ja die Technik seit damals wahrscheinlich extrem weiterentwickelt. Wie sieht denn diese Modernisierung aus? Was unterscheidet heutige moderne Atomwaffen von denen damals?
Also zum einen lässt sich sagen, dass in der Tat die Atomwaffen, die gegen Hiroshima und Nagasaki eingesetzt worden sind, im Vergleich zu heutigen Waffen oder zu vielen heutigen Waffen eine eher geringe Sprengkraft haben, was natürlich der absolute Wahnsinn ist, wenn Sie überlegen, dass über 100.000 Menschen damals in Japan durch die Atomwaffenangriffe ums Leben gekommen sind. Das wären heutzutage taktische Atomwaffen, aber Sie sehen eben schon, dass das gewissermaßen auch eine theoretische Einordnung ist, weil schon eine taktische, eine sogenannte kleine Atomwaffe solchen einen Schaden und so ein Leid herbeiführen würde, dass man wirklich nicht darüber reden kann, dass diese Waffe klein sei. Aber in der Tat gibt es Waffen, die noch deutlich größere Zerstörungsradien hätten, die strategischen Waffen teilweise um einen Faktor 10 oder noch mehr höher als die taktischen Atomwaffen. Und das Konzept ist letztendlich, dass diese Waffen der Abschreckung dienen, also gar nicht eingesetzt werden sollen, was aber mit erheblichen Risiken verbunden ist. Dann geht es aber auch darum, noch die Trägersysteme zu modernisieren, so dass man zum Beispiel Kernwaffen deutlich zielgenauer einsetzen kann, was aber nichts daran ändert, dass Hunderttausende von Menschen bei einem Kernwaffenangriff ums Leben kommen.
Was in diesem Bericht sehr hervorgehoben wurde, war ja China, was relativ am meisten atomar aufrüstet. Nun ist ja China nicht unbedingt transparent in keinerlei Hinsicht. Ich frage mich immer, wie kann man denn von außen, ohne dass die das selbst preisgeben, mitbekommen, wie ein Land in Sachen Atomwaffen aufrüstet? Gibt es da Techniken? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Bereich, in dem sie sich bewegen, ne?
Genau, also eine Sache, die sehr viel genutzt wird, ist die Überwachung mit Satellitenbildern. Da gab es technisch sehr viele Weiterentwicklungen in den letzten Jahren und auch private Unternehmen, die da massiv eingestiegen sind. Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Satelliten, die ermöglichen, dass man den gleichen Ort oftmals mehrmals am Tag jetzt überfliegen kann. Und so hat man etwa in China beobachtet, dass dort neue Rampen für Interkontinentalraketen gebaut werden. Und das sind eben Informationen, die man hat. Dann kann man sich natürlich fragen, warum werden die alle gebaut? Das deutet natürlich darauf hin, dass China sein Nukleararsenal massiv ausbauen möchte und es auch bereits massiv ausbaut und gegebenenfalls auch aggressivere Doktrinen annehmen könnte. Hm. Das sieht man mit Satellitenbildern. Ansonsten kann man natürlich auch gucken, was man etwa der Presse entnehmen kann. Einige Staaten wie zum Beispiel Nordkorea, das ist jetzt ein anderes Beispiel, kommunizieren relativ offen über ihre neue Fähigkeiten, gerade weil sie auch wollen, dass solche Fähigkeiten wahrgenommen werden.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf diese Logik der nuklearen Abschreckung gucken. Auch in Europa wird ja darüber diskutiert, brauchen wir eine eigene nukleare Abschreckung oder könnte Frankreich vielleicht andere Staaten mit unter seinen Schutzschirm nehmen? Diese Idee der atomaren Abschreckung, geht die für Sie an sich auf? Also diese Idee, wenn man Atomwaffen hat, dann ist man vor einem gewaltsamen Angriff weitgehend sicher und diese Abschreckung sorgt zumindest auch dafür, dass sich Kriege nicht zu Weltkriegen ausweiten.
Da lernen wir ja einiges durch den Ukraine-Krieg. Ich denke, der Ukraine-Krieg zeigt deutlich, dass es die nukleare Abschreckung gibt. weil das Handeln des Westens und die Unterstützung des Westens für die Ukraine, wie wir auch den Reden von etwa von Olaf Scholz entnehmen können, sehr vorsichtig gemessen sind und man da nicht aus Versehen einen Schritt zu weit gehen möchte. Da spielen sicherlich die russischen Atomwaffen eine große Rolle, aber gleichzeitig verhindert das russische Nuklearsenal ja nicht, dass wir die Ukraine sehr massiv unterstützt, auch schon Schritt für Schritt dabei auch weitergehen als Westen. Das heißt, man erkennt hier auch deutlich die Grenzen von nuklearer Abschreckung und insofern deutet nukleare Abschreckung sicherlich darauf hin, dass man nicht einfach einen großen Krieg vom Zaun brechen wird, aber Konflikte, auch militärische Konflikte mit einem Nuklearwaffenstaat sind alles andere als ausgeschlossen. Insofern würde ich den Effekt der nuklearen Abschreckung nicht überbewerten und es ist mitnichten so, dass ein Land, wenn es denn über Atomwaffen verfügen würde oder wenn es von einem anderen Staat durch seine Atomwaffen geschützt wird, vor Angriffen sicher wäre.
Wobei man auf der anderen Seite ja sagen muss, auch Putin hat, obwohl er könnte, keine Atomwaffen eingesetzt. Also in dem Fall scheint die Logik ja noch zu funktionieren. Diese rote Linie überschreitet auch er nicht, weil er weiß, wenn einer anfängt, dann ist das quasi der Anfang vom Ende von allen.
Genau, aber die Aussagekraft hinsichtlich der konventionellen Kriegsführung ist sehr begrenzt.
Ihr Job und Ihre Professur konzentriert sich ja auf naturwissenschaftliche Rüstungskontrolle und Abrüstung. Das finde ich total spannend. Vielleicht können Sie das mal erklären. Was kann da naturwissenschaftliche Forschung zur Abrüstung oder Rüstungskontrolle beitragen?
Ja, es ist ja letztendlich die Physik und es sind die Physiker, die die Atomwaffen ins Leben gerufen haben. Und genauso bin ich überzeugt, sollten die Naturwissenschaften, insbesondere die Physik, auch eine wichtige Rolle spielen bei der Abrüstung. Die Kernwaffenstaaten haben sich im Nichtverbreitungsvertrag bekannt auf das Ziel der nuklearen Abrüstung. Und nun vertraut man sich aber gegenseitig ja nicht automatisch. Das Vertrauen zwischen den USA und Russland liegt zurzeit bei null. Und die Frage stellt sich, wie kann man nukleare Abrüstung denn ermöglichen, wenn sich die Staaten nicht grundsätzlich vertrauen? Wenn ich jetzt einen Vertrag unterschreibe, zum Beispiel als USA, wie weiß ich denn, dass sich Russland auch an so einen Vertrag halten würde? Und da kommen naturwissenschaftliche Arbeiten ins Spiel, weil solche Verträge sogenannte Verifikationsmechanismen haben, nämlich den Einsatz von Technologien, die dann Inspekteure vor Ort nutzen oder auch die Satellitenbildüberwachung, über die wir ja schon gesprochen haben, um sicherzustellen, dass man detektieren würde, wenn ein Staat sich nicht mehr an diese Verpflichtung hält. Mhm. Und da gibt es nach wie vor enormen Forschungsbedarf, entsprechende Verifikationsmethoden zu entwickeln.
Und sehen Sie das auch in der aktuellen so angespannten, so konfliktgeladenen Weltlage, dass es da Anreize geben könnte, wie man Staaten davon überzeugen könnte, gemeinsam Atomwaffen abzubauen, statt neue anzuschaffen? Sie haben es ja gesagt, es gibt Verträge zur Rüstungskontrolle, es gibt den Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen oder auch den New START-Vertrag, wobei Russland den ausgesetzt hat. Aber die scheinen ja aktuell überhaupt kein Gewicht zu haben.
Ja, leider sehe ich nicht, dass es in absehbarer Zeit zu Abrüstungsinitiativen kommen wird. Die Frage ist eher, wie kann man einen Rüstungswettlauf verhindern? Im Februar 2026 wird der New START-Vertrag auslaufen. Suspendiert ist er ja jetzt schon. Die Russen haben zurzeit kein Interesse an der Verhandlung eines Nachfolgevertrages, sodass wir dann erstmals seit vielen, vielen Jahren in einer Situation sein werden, in der es keinen gültigen nuklearen Rüstungskontrollvertrag mehr gibt. Und da bleibt es nur zu hoffen, dass die Entscheidungsträger ein gewisses Maß an Verantwortung haben. Letztendlich kann Russland auch kein Interesse an einem nuklearen Rüstungswettlauf mit den USA haben, dass eben dies dann nicht stattfindet. Gleichzeitig gibt es eine Bewegung innerhalb der Vereinten Nationen, die vor einigen Jahren in einem neuen nuklearen Vertrag gemündet ist, nämlich dem Atomwaffenverbotsvertrag. Hier schließen sich Nicht-Kernwaffenstaaten zusammen und haben einen Vertrag verhandelt, der Atomwaffen verbietet. Das hat natürlich nur begrenzte Auswirkungen, solange die Kernwaffenstaaten nicht da sind. Aber es zeigt den Frust der internationalen Staatengemeinschaft auf, dass es hier eben keinen Fortschritt gibt. Und dieser Vertrag verweist auch insbesondere auf die humanitären Konsequenzen, ne, dass man der Bevölkerung zum Beispiel gar nicht helfen kann, wenn Atomwaffen gegen sie eingesetzt werden. Und das ist für mich ein Argument, das noch viel stärker werden müsste. Wir reden über Abschreckung, als sei es eine mathematische Logik, aber in der Wirklichkeit geht es ja um die Menschen, dahinter. Und ich hoffe, dass sich dieses Argument und die Wirkkraft auch dieses Vertrages weiter entfalten werden. Aber da denken wir sicherlich sehr langfristig und nicht an kurzfristige Initiativen.
Aber heißt das, Sie würden auch in Richtung der europäischen Staaten, vielleicht jetzt auch, nehmen wir mal konkret Deutschland, sagen, man sollte weniger sich Gedanken darüber machen, eine eigene nukleare Abschreckung aufzubauen, als vielmehr in solche Verträge zu investieren, so unrealistisch das auch sein mag?
Also ich bin verwundert über die Debatte, die sich ja in der deutschen Presse abgespielt hat oder immer wieder abspielt, wo sogenannte Experten empfehlen, dass Deutschland doch eigene Atomwaffen haben möge. Das ist aus meiner Sicht eine völlig absurde Debatte. Dafür müsste Deutschland aus dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag aussteigen. Das hat bisher nur Nordkorea getan. Ich bin mir nicht sicher, dass sich Deutschland auf das Level von Nordkorea bewegen möchte. Und ich habe auch noch keine Stimmen aus der Regierung wahrgenommen, die so etwas ernsthaft diskutieren würde. Eher diskutiert man über die Beteiligung an dem französischen Dispositiv etwa, aber auch das löst letztendlich keine realen Probleme, vor denen wir stehen. Ich habe ja schon gesagt, Atomwaffen bieten keinen Schutzschirm, der einen hundertprozentigen Schutz vor irgendetwas bieten würde. Und insofern halte ich den Weg der konventionellen Abschreckung für deutlich zielführender.
Herr Götzsche, ich danke Ihnen sehr für das Interview und für Ihre Schilderung.
Vielen Dank.
Vor Hackern ist anscheinend niemand sicher. Europol nicht, die CDU nicht und nicht mal Everybody's Darling Taylor Swift. Wir berichten fast täglich über Hackerangriffe und in einer neuen Deutschlandfunk-Serie, da schauen wir uns einen Fall ganz genau an, den Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so catchy wie Taylor Swift, hatte aber irre Auswirkungen das Ganze und ist ein richtiger IT-Krimi. Felicitas Böselager, unsere NRW-Korrespondentin, hat gemeinsam mit Annabel Brockhuis diesen Fall recherchiert und daraus eben eine fünfteilige Serie gemacht mit dem Titel Zero Day in Südwestfalen und kann uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Hi Felicitas.
Hallo Josefine.
Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT, das klingt jetzt erstmal gar nicht so krass, zumal viele wahrscheinlich auch Südwestfalen-IT nicht kennen. Aber die Auswirkungen waren schon sehr extrem, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also der Angriff hat dazu geführt, dass 72 Kommunen in Südwestfalen komplett lahmgelegt waren, und zwar über Wochen. Der Angriff, der war im vergangenen Oktober und bis heute läuft bei diesen 72 Kommunen noch nicht alles wieder rund. Und dann ist mir während meiner Recherche richtig aufgefallen, was das eigentlich bedeutet, wenn Kommunen down sind. Also ich hatte davon vorher gar nicht so eine richtige Vorstellung. Aber es bedeutet, dass die Verwaltung einfach von der Außenwelt abgeschnitten war. Also die konnten weder Mails verschicken noch empfangen. Zum Teil waren sogar die Telefonanlagen down, die Websites sowieso. Und dann gingen aber auch keine Finanzströme mehr. Also es konnte keine Sozialhilfe, kein Wohngeld überwiesen werden, kein Geld für Knöllchen und keine Steuern bezahlt werden. Dann war auch das Meldewesen platt. Das heißt, die Menschen in Südwestfalen konnten ihre neugeborenen Babys nicht mehr anmelden, konnten für verstorbene Angehörige keine Sterbeurkunden mehr beantragen. Auch die Ausländerbehörden waren betroffen. Das heißt, da haben dann Menschen beispielsweise ihre Aufenthaltsgenehmigungen nicht verlängern können. Und das ist so eine endlose Liste. Der Kalender vom Jugendamt, vom Standesamt war weg. Die Menschen konnten ihre Autos nicht mehr anmelden. Das hat dazu geführt, dass man sogar keine Bücher mehr in der Stadtbibliothek ausleihen konnte. Und ich könnte das jetzt wirklich ewig ausführen. Das zeigt einfach, wofür die kommunale Verwaltung so alles zuständig ist und wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass das auch richtig funktioniert.
Ja, krass, das waren jetzt wirklich viele Sachen, die man so vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, aber na klar, da steckt sozusagen alles dahinter. Ihr erzählt diese Geschichte ja aus verschiedenen Perspektiven. Erklär mal, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, wir beginnen in der ersten Folge mit der Nacht, in der der Hackerangriff auffällt. Da werden drei verschiedene Männer an unterschiedlichen Orten aus dem Bett geklingelt. Und das erzählen wir in der ersten Folge von den ersten Maßnahmen, die die Südwestfalen-IT dann in aller Eile treffen musste. Nämlich zum Beispiel, dass sie alle Server von den Kommunen heruntergefahren hat und die vom Internet getrennt hat. In der zweiten Folge berichten wir aus Siegen. Das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, die nach dem Angriff komplett lahmgelegt war. Und da hören wir jetzt die Perspektive des Bürgermeisters und wie die Behörden irgendwie versuchen, ihre Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und dabei so nach analogen, veraltet erscheinenden Lösungen greifen. Und in der dritten Folge gucken wir uns die Strafverfolgung an und wir fragen, warum es so schwer ist, die Hacker zu fassen zu kriegen. In Folge 4 gucken wir uns ein bisschen die internen Strukturen der Behörden an und schauen, warum es so lange dauert, bis es wieder aufgebaut ist. Also die Frage, warum ist immer noch nicht alles wieder so, wie es vorher war. Und in Folge 5 machen wir so Bigger Picture und fragen uns, wie es insgesamt um die Kommunen steht und wie sie sich vor solchen Hackerangriffen besser schützen können.
Mhm. Und wenn wir vielleicht mal jetzt auf die 5. Folge da nochmal kurz tiefer einsteigen, wie ist dieses Bigger Picture? Also das ist ja nicht der erste Hackerangriff, den es jemals auf eine Kommune gab. In dem Fall waren jetzt 72 Kommunen betroffen. Aber wenn wir mal darüber hinaus gucken, ist die IT-Sicherheit in Deutschland so schlecht, dass das theoretisch uns allen immer passieren könnte?
Ja, also da gibt es erstmal kein einheitliches Bild sozusagen, welche Kommune jetzt in Deutschland wie aufgestellt ist. Aber man kann schon sagen, dass diese Sicherheitslücken, die die SIT jetzt hatte, dass die sehr wahrscheinlich keine Einzelfälle sind. Und eigentlich sagen alle Experten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es jetzt die nächste Kommune erwischt. Und das ist jedenfalls mein Eindruck in der Recherche, dass dafür auch das Bewusstsein wächst. Also die Bedrohungslage ist vielen klar. Aber die Frage ist halt, wie sich die Kommunen dann mit klammen Kassen und angesichts des Fachkräftemangels wirklich besser schützen können.
Und sag mal, was mich natürlich brennend interessiert, wer sind diese Hacker oder was haben, warum machen die das? Was haben die davon, dass sie die Kommunen lahmlegen?
Aha, ja, Josephine, da empfehle ich dir unsere Folge 3. Da thematisieren wir das ausführlich.
Gut, werde ich reinhören. Klingt super spannend. Nicht nur Folge 3, sondern alle Folgen. Vielen Dank schon mal für den kleinen ersten Vorgeschmack. Also 5 Folgen von diesem IT-Krimi gibt es. Zero Day in Südwestfalen heißt der Podcast. Und der findet sich natürlich in unserer Deutschlandfunk-App. Oder falls ihr die noch nicht habt, Klammer auf, dann solltet ihr sie euch dringend holen. Aber die Podcast-Reihe gibt es auch überall, wo ihr sonst eure Podcast hört. Felicitas, erstmal vielen Dank dir und wir sind gespannt.
Ja, danke.
Und zum Schluss müssen wir ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden für die vielen Rückmeldungen zu unserem Experiment vom Wochenende, Deutschlandfunk die Woche. Wir haben uns mega gefreut, wie viel konstruktives Feedback, wie viel positives Feedback da gekommen ist und ja, vielleicht auch noch kommt in den nächsten Tagen. Wir lesen das alles durch und nehmen das auch alles mit auf, dann in unsere Debatte, wie es da weitergeht. Für heute waren Theo Gers und ich, Josephine Schulz, am Drücker bzw. am Mikrofon. Und auch für heute nehmen wir gerne Feedback entgegen an dertag@deutschlandfunk.de. Und ja, wir wünschen einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss.